SWR 2 Forum.
Und da geht es heute um eine Leidenschaft, die Leidenschaft und vielleicht ja auch nicht nur das. Warum laufen wir Marathon? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Der Legende nach brach der erste Marathonläufer tot im Ziel zusammen, nachdem er in Athen die Kunde vom Sieg über die Perser überbracht hatte. Neni Kerkermann, wir haben gesiegt. Die Schlacht bei Marathon und der anschließende 40-Kilometer-Lauf des unbekannten Helden im Jahr 490 vor Christus haben Sportgeschichte geschrieben. 42,195 Laufkilometer am Stück zu bewältigen, ist seither zur körperlichen, psychologischen und kulturellen Herausforderung geworden. Athen ist heute überall. Jede Stadt, die etwas auf sich hält, trägt ihren eigenen Marathon aus. Was sind das für Menschen, die Marathon laufen? Und warum tun sie sich diese Schinderei an, von der Ärzte sagen, das ist unmöglich, noch gesund? Darüber wollen wir reden in diesem Forum und wir haben gleich drei Marathonis hier im Studio. Ich begrüße Andreas Marlowitz, er ist Professor für Sportpsychologie an der Business School Berlin. Martin Grüning war professioneller Marathonläufer, heute ist er Sachbuchautor und Chefredakteur der Laufzeitschrift Runner's World. Und ich begrüße den Schriftsteller Matthias Politik. Auch er läuft Marathon, aber ausschließlich in seiner Freizeit. Darüber hat er ein Buch geschrieben, warum wir Marathon laufen und was wir dabei denken. Herr Politiki, warum laufen Sie Marathon?
Ja, eigentlich eher aus Zufall. Ein Nachbar hat mich mal abgefischt, als ich von meiner Hausstrecke nach Hause kam und hat gemeint, jetzt wird es aber mal Zeit, dass du was Richtiges anpackst. Naja, und so sind wir einen Winter lang zusammen gelaufen und ohne Freunde wäre das Leben ein Irrtum. Insofern bringen sie einen manchmal auf neue Ideen.
Und dann sind sie dabei geblieben. Herr Grüning, Sie sind viele Jahre lang Marathon gelaufen. Das ist jedes Mal, und man sieht es den Läufern ja am Ziel an, eine Schinderei. Der Körper will das nicht. Warum haben Sie ihn denn auch so gequält?
Ich muss vorweg sagen, ich habe ihn nicht immer gequält. Ich laufe noch immer Marathon. Ich habe inzwischen etwa 150 Marathons gerannt. Nicht jeder von denen war eine Quälerei. Ich bin ohne Laufen, muss ich sagen, nichts und ohne Marathonlaufen nur ein bisschen.
Herr Marlowitz, auch Sie sind ein paar Mal Marathon gelaufen. Dabei kennen Sie doch auch als Sportpsychologe die ungesunden Nebenwirkungen des Extremsports. Warum konnten Sie es trotzdem nicht lassen?
Zum einen, weil ich mich wirklich selbst erfahren wollte und zum anderen, weil ich ein bisschen überprüfen wollte, ob das, was ich so beforscht habe, auch tatsächlich so stimmt.
Also drei Marathonläufer und einer, nämlich ich, der garantiert immer unter 20 Kilometern bleibt, nicht mal die Hälfte läuft und manchmal komme ich mir schon vor wie eine kleine Minderheit. Herr Marlowitz, in Athen ging es damals um Leben und Tod, der Mann lief nicht freiwillig. Heute treffen wir uns sonntagvormittags zum Marathonlaufen. Warum kommen immer mehr Leute auf so eine Idee?
Ja, das war die Ausgangsfrage für insgesamt 100 Tiefeninterviews, die ich mit normalen Menschen, also nicht jetzt irgendwie Spitzensportlern, sondern Menschen wie du und ich getroffen habe, weil die Idee einfach war, was sind das überhaupt für Menschen, haben die eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, weil sie sich diese Qual letztendlich antun, weil der normale Mensch würde jetzt erstmal nicht auf die Idee kommen, so eine lange Strecke zu laufen. Was da sichtbar wurde, war ein riesiges Kulturthema. Es geht im Kern eigentlich darum, sich tatsächlich selbst zu erfahren, an eine Grenze heranzulaufen und zu gucken, die Erfahrung zu machen, wie gehe ich mit dieser Grenzerfahrung letztendlich um.
Ich würde noch ergänzen, wir sind ja umzingelt von lauter Bespaßungsfaktoren, die unseren Alltag prägen. Alles ist ein Vergnügen, ein Event. Und da rauszukommen und plötzlich was Ernstes anzupacken, was am Ende mit einer viel größeren Belohnung aufwartet, als nur mal kurz abzulachen. Also dieses Ernste, das suchen auch nach meiner Erfahrung viele. Also ich gehöre auch dazu. Flucht aus unserer Eventgesellschaft.
Ich sehe den Titel der Sendung ein bisschen kritisch.
Das war natürlich absichtlich.
Ja. Wir erleben momentan so einen gewissen Wandel in der Laufbewegung und das betrifft auch den Marathon. Die Marathon-Finisher-Zielzeiten, also die Ergebnisse, die Leute im Marathon erzielen, die werden immer langsamer und das ist auch gut so. Die Ziele bleiben von den Veranstaltern immer länger geöffnet. Auch das ist gut so. Und deswegen erleben wir auch immer mehr, die den Marathon zwar vorgeben, durchzulaufen, aber eigentlich wandern sie ihn eher durch und dann wird das Ganze auch gar nicht mehr zu der großen Quälerei. Also nicht jeder Marathonläufer quält sich da unendlich, wie man das vielleicht so vor 15, Jahren kannte. Das ist mir wichtig, das nochmal anzufügen. Ne?
Aber das ist vielleicht auch ein Stückchen weit nur eine andere Umgangsform. Im Kern ist doch der Marathon so, dass er 42 Kilometer vorgibt. Und das ist eine Distanz für einen Normalmenschen, die erstmals nicht so locker zu laufen ist. Da muss man sich lange drauf vorbereiten, sehr konsequent drauf vorbereiten. Sonst ist man schneller im Leiden, als man denkt. Und wenn man 150 Marathons gelaufen ist, dann ist es natürlich ein ganz anderer Erfahrungsschatz, den sie haben. Aber wenn ich das erste und das zweite Mal in einen Marathon reingehe, dann muss ich mich lang vorbereiten und dann hat jeder eigentlich einen ordentlichen Respekt. Wenn ich dann langsamer gehe und meine Erwartungen runterschraube, dann kann ich natürlich auch ein Stückchen weit lockerer durch den Marathon gehen. Aber wenn ich den Anspruch habe, einfach ihn nochmal durchzulaufen, dann kommt es doch relativ regelmäßig dazu, dass ich zumindest mich in so etwas reinlaufe. Zumindest haben das die Menschen sehr stark beschrieben, die wir befragt haben, dass sie irgendwann an einem Punkt sind, wo sie sagen, boah, warum tue ich mir das überhaupt an? Es geht eigentlich gar nicht mehr. So, und dann stellt sich die Frage, wie gehe ich damit um, was tue ich jetzt?
In unserer Laufgruppe wird schon immer stark so argumentiert, ein Marathon gehört durchgerannt. Also Wandertag ab Kilometer 30 ist verpönt, außer natürlich man hat Krampf oder sonst irgendwas Unvorhergesehenes, aber rückwirkend, also dafür dann lang genug zu trainieren, sodass man ihn zumindest durchrennt, das ist schon ein Ziel. Die Zielzeit, da gebe ich Ihnen recht, das ist nicht so schlimm, wenn die langsamer wird.
Herr Malowitz, Sie haben eben vom Stichwort Selbstüberwindung, Selbsterfahrung gesprochen, nochmal kurz zu Ihrer Studie, die Sie gemacht haben. Was ist das Gemeinsame? Gibt es ein gemeinsames Grundgefühl, ein Grundbedürfnis, eine Grundsehnsucht?
Also worauf wir aufmerksam geworden sind, war, dass uns die Menschen eigentlich auserzählt haben, dass sie in einer Kultur leben. Wir haben es eigentlich mit einem Kulturthema zu tun, dass wir in einer Kultur leben, wo im Prinzip die Kernidee der Aufklärung, also da, wo das Ego in den Mittelpunkt gestellt wird, dass ich, oh, kein Gott, keine anderen Größen mein Leben bestimmen, sondern wo ich im Zentrum meines Lebens stehe. Das wird quasi thematisiert im Marathon, indem ich mich erstmal sehr fit mache, sehr stark mache, sehr groß mache. Und wenn man die Leute nochmal sehr genau befragt, wie sie sich fühlen am Anfang des Marathons, dann sagen sie eigentlich alle, jetzt, wenn die Vorbereitung gut gelaufen ist, ich bin gut vorbereitet, mein Ego ist quasi stark. Und dann gibt es aber auch noch so einen ganz kleinen Moment des Selbstzweifels. Es könnte ja vielleicht doch nicht funktionieren. Und dieser kleine Moment des Selbstzweifels wird genauso mitgelebt am Anfang des Startes wie dieses große Ego. Und wenn man dann reingeht in den Marathon, dann beginnt sich dieses große Ego Schritt für Schritt zu verlaufen und zu zerlaufen. Es wird immer kleiner und kleiner und kleiner bis zu dem Punkt, wo dieser Selbstzweifel immer größer wird gleichzeitig und Raum im Menschen, im Läufer quasi nimmt. Wie gesagt, die Leute beschreiben dann, an einen Punkt zu kommen, wo sie einfach auch überhaupt nicht mehr weiter können, wo sie beginnen, sich selbst zu beschimpfen, wo sie sagen, was tue ich mir hier eigentlich wirklich an? Und an der Stelle, an die ranzulaufen, das ist auch die Faszination des Marathons, um mitzubekommen, wie verhalte ich mich denn jetzt eigentlich? Das ist jetzt nicht so ein rationaler Prozess, wie ich den beschreibe, sondern das ist sehr unbewusst. Und wie gehe ich jetzt damit um? Und spannend ist dann an diesen Stellen genau hinzuhören, was einem die Menschen beschreiben. Und die sagen dann, ich achte dann plötzlich auf Unterstützung von außen. Also nicht mehr ich helfe mir über diesen Punkt drüber, sondern Plakate, die nach oben gehalten werden, die mich gar nicht betreffen, wie zum Beispiel, du bist der Größte. Ne? Aber auch sehr persönliche Plakate wie Frank, du schaffst das. Ne? Und Familienangehörige bei Kilometer 35 stehen. Das heißt, ich bin der nicht mehr, der sich über diese Situation, sondern etwas Größeres hilft mir über diese Situation. Das ist ein entscheidender Drehpunkt beim Marathon.
Da bekommt der Marathon eine religiöse Dimension fast.
Genau, also letztendlich ist es die Frage an das Ich, wie weit trägst du mich, wie weit kannst du laufen und was passiert an der Stelle, wo du nicht mehr kannst? Letztendlich ist die Frage nach so einem sozialen Moment, lasse ich mich eigentlich mit diesem Ich-Konzept, das wir alle in uns herumtragen, lasse ich mich noch auf jemanden ein, kann ich mich noch einlassen? Mhm. Früher hießen diese Momente einfach Gott, das Größere, das uns Umgebende. Heute sind es dann eher Unterstützungssysteme von außen.
Da wäre mir mein Laufkumpel etwas näher, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich viel besser laufe mit Freunden und ich suche im Marathon, und da rede ich jetzt vor allen Dingen von den Monaten der Vorbereitung, die für mich eigentlich viel wichtiger sind als das Rennen selbst, ich suche da eine Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, die ich in unserer gegenwärtigen Gesellschaft verloren habe. Der öffentliche Raum ist so abstrakt geworden für jeden Einzelnen von uns, dass man eigentlich bei den täglichen Gängen und Verrichtungen alles ja wegtolerierend oder mit Kopfhörern drauf, sich abschottend, einfach stur seinen Weg macht. Und so bin ich nicht groß geworden. Es war auch in Deutschland mal anders. Und wenn man in andere Länder fährt, sieht man beispielsweise in Japan noch diese unaufgeregte Fürsorglichkeit füreinander im öffentlichen Raum, ohne übergriffig zu werden. Und genau das erlebe ich unter Laufkumpeln. Also nicht etwa nur unter Freunden im engeren Sinne. Das ist ja eh klar, dass man für seine Freunde fast alles tut. Aber von ja, mir noch kaum Bekannten, außer ihrem Vornamen, vielleicht zufällig auf die Laufgruppe stoßenden Läufern, auch für die läuft man mit. Und im Fall eines Falles macht man für die auch mal eine Pause oder schleppt sie eben bis zum Ende der Strecke. Und diese kleinen Anfänge wieder des sozialen Miteinanders, die genieße ich sehr. Ich glaube, der Mensch hat ein großes Bedürfnis danach, auch hier auf dieser Welt, sich in der Gemeinschaft zu erleben. Und da ist Marathon bzw. die Vorbereitung dazu eine ideale Ausgangsbasis.
Ah, das ist ja wunderbar, das unterstützt ja die These, Sie weiten es quasi nochmals aus.
Ich wollte Sie nur zurück ein bisschen vom Religion, ja genau, also wir sind da nicht weit voneinander entfernt.
Weil ich will aber auch, machen Sie in der Vorbereitung ja nichts anderes, als dass Sie das Ego-Konzept auf so eine Gemeinsamkeit hinauslegen, ne? Und sagen, miteinander, das ist eigentlich das Entscheidende, und lassen sich bereits von Anfang an auch gemeinsam diesen Weg gehen.
Ne? Laufen ist ein Mannschaftssport. Also das ist ein bisschen ketzerisch. Ich weiß, es gibt einsame Wölfe genug, aber ich gehöre zu denen, die sagen, nee, nee. Nur durch die Mannschaft kommst du gut ins Ziel.
Herr Gröning, Sie waren vermutlich des Öfteren bei Ihren vielen Trainings der einsame Wolf auf der Strecke. Um nochmal das aufzugreifen, was Herr Marlowitz vorhin angesprochen hat, nämlich genau diese religiöse Dimension. Kennen Sie beim Marathonlaufen das Gefühl oder ein Gefühl, das irgendwie über das Diesseitige hinausweist? Beschreiben Sie uns doch vielleicht einfach mal das größte Leid und das höchste Glück im Verlauf von 42 Kilometern, das Sie da erfahren haben.
Ich bin ganz erfasst jetzt von dem Gedanken, den der Herr Marlowitz so schön auf den Punkt gebracht hat. Man sollte nicht zu viel über sich selbst erzählen, aber mein schönstes und bestes Rennen war auch mein schnellstes im Marathon. Und das hat mir ein Erlebnis auf der Zielgeraden, auf dem letzten Kilometer, wo ich mir einerseits völlig selbst entfremdet war. Ich stand neben mir und fühlte mich, das hört sich jetzt etwas naiv an, aber ich fühlte mich so an der Schwelle zum Paradies. Und der liebe Gott entschied jetzt, oder wer auch immer, entschied jetzt, ob ich bis zu diesem Zielstrich komme, das wäre das Paradies, oder ob ich vorher tot zusammenbreche. Und das war tatsächlich solch eine absolute Grenzerfahrung, und die hat natürlich in sich sowohl das große Leid, ich kollabierte an der Ziellinie oder hinter der Ziellinie direkt, wie aber auch das große Glück, dass ich es geschafft hatte in einer persönlichen Bestzeit. Ja, und natürlich da ganz beseelt war, und als Leistungssportler hat man natürlich darauf dann auch nicht nur 3 Monate wie ein Freizeitathlet hintrainiert, sondern eventuell dann 3-4 Jahre sich darauf kapriziert. Das war schon eine sehr, sehr einmalige Erfahrung, und das wesentliche Moment zu laufen oder dann auch extrem zu laufen, also einen Marathon zu laufen, ist einfach tatsächlich zu sich selbst zu finden. Die Leute sind sich ja heutzutage immer mehr entfremdet, und das ist die simpelste Möglichkeit, zu sich selbst zurückzufinden. Wissen Sie, in diversen Laufgruppen habe ich schon Leute kennengelernt. Also mein bestes Beispiel ist immer ein begnadeter Herzchirurg, der an den Herzen anderer Menschen Wunderbares vollbringt und der seine eigene maximale Herzfrequenz am Anfang unseres Trainings nicht kannte. Das ist phänomenal eigentlich. Ne? Ich kann alles gar nicht besser ausdrücken als die beiden Philosophen Politiki und Marlowitz. Also ich kann nur die Gefühle, die kann ich absolut nachvollziehen. Ja.
Ich könnte noch einen Schritt weiter gehen. Herr Marlowitz hat mal in einem Text vom Marathonlaufen als eine Art Passionsgeschichte gesprochen. Und da möchte ich Ihnen vielleicht mal widersprechen, Herr Marlowitz, obwohl ich natürlich überhaupt kein Experte bin. Aber Sie sagen, der Marathonläufer ist quasi Opfer. Er läuft quasi ins Leid hinein, um an Existenzgrenzen zu kommen, und er löst sich, so habe ich Sie eben verstanden, quasi das Ego löst sich im Verlauf des Laufens auf, und irgendwer erlöst ihn dann quasi. Aber ist es nicht so, Stichwort Ego-Gesellschaft, dass gerade deshalb so viele Leute Marathon laufen, weil sie wissen, ich bin zugleich Opfer und mein eigener Erlöser.
Genau.
Weil ich bin es doch, der diese 42 Kilometer absolviert, und nicht irgendjemand anders.
Genau, es stecken beide Sachen drinnen. Ich mache mich quasi erstmals zum Leidenden, indem ich an eine Stelle komme, wo ich tatsächlich die Erfahrung habe, es geht ganz schwer oder gar nicht mehr weiter. Und die Frage an diesem Krisenpunkt ist tatsächlich, was hilft mir jetzt hier durch, was hilft mir weiter? Manche hören da ja auf, sind die wenigsten, und manche schleppen sich da drüber. Und man kann dann an sich selbst festhalten, man kann sich öffnen für etwas anderes und eine Unterstützung von außen über Verwandte, Bekannte, über die Zuschauer und so weiter hereinholen. De facto muss ich aber selbst weiterlaufen. Und das ist auch der Moment, wo Nice vierte Phase des Marathons dann so etwas wie eine Selbsterlösung da ist, die ich mir ein Stückchen weit selbst erarbeitet habe.
Und dann gibt es natürlich den entscheidenden Moment, den Herr Malowitz noch nicht beschrieben hat, nach dem Ziel. Dann explodiert natürlich das Ego. Also dann bin ich natürlich ein neuer Mensch. Deswegen machen das ja viele Menschen. Also ich weiß gar nicht, wer diesen Satz irgendwann mal in die Welt gesetzt hat, dass der Marathon der Mount Everest des kleinen Mannes ist. Aber der bringt es eigentlich ziemlich auf den Punkt. Und danach gehe ich nach Hause und kann jedem erzählen, ich habe den Mount Everest bestiegen. Das ist sehr, sehr wesentlich auch.
Herr Poli. Übrigens erfahre ich das eher andersrum. Also meine besten Läufe, da war ich danach den Tränen nah. Mir war nicht nach Feiern zumute. Es war keine Euphorie, die hat sich erst, oder auch das Glück, das hat sich erst im Laufe dann der Zeit eingestellt, sondern ich war erschüttert über die Erfahrung und dass sie vor allen Dingen vorbei war. Da bin ich richtig in ein ganz tiefes Loch gleich hinterm Zielstrich reingelaufen und erst vielleicht mit Hilfe eines Abendprogramms langsam wieder raus. Also das muss man auch sehen. So heiter gestimmt, wie es jetzt gerade dargestellt wird, also habe ich auch keinen einzigen meiner Kumpel erlebt. Und ich frage mich, warum die Leute immer in die Medaillen beißen, wo ihnen doch eigentlich zum Heulen zumute ist.
Ja, ich beschreibe nicht den direkten Moment hinterm Ziel, sondern den Moment, der dann in den nächsten 48 Stunden und den nächsten Tagen und Wochen einsetzt.
Okay, ja.
Das meine ich.
Das hängt ein bisschen davon ab. Ne? Diese Form der Selbsterfahrung, also das, was wir gerade besprechen, wird eigentlich nur verständlich aus meiner Sicht. Auch der Mount Everest des kleinen Mannes, ne? Der bildet sich aus meiner Sicht darüber, dass man sich selbst erfährt. Und am Ende dieses Selbsterfahrungsprozesses kann was sehr Beglückendes herauskommen, je nachdem, welchen Weg man für sich gewählt hat im Marathon oder etwas Erschütterndes. So, ne? Ich glaube auch weniger, dass das mit Körpersubstanzen zu tun hat, wie Hormonen oder so, weil wenn man 150 Marathons gelaufen hat, dann wird man sicher sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Wenn da so ein Körperprogramm nur laufen würde, dann würde wahrscheinlich immer wieder das Gleiche im Erleben herauskommen. Ne? Das sind sehr, glaube ich, sehr unterschiedliche Verläufe zum Teil auch sichtbar. Wenn man aber jetzt quasi dieses Erleben nochmals haben möchte, quasi diese Krisenerfahrung und durch diese lange Distanz hindurchzutauchen, da muss man langsam die Dosis erhöhen, weil man einfach in einem sehr guten Trainingszustand dann ist.
Ich möchte noch eine zweite kulturelle Dimension sozusagen aufmachen, die aber genau an das anknüpft, was wir bisher besprochen haben. Woher kommt eigentlich dieser grenzenlose Hunger nach Grenzerfahrungen? Ist es möglicherweise so, dass wenn wirkliche Existenzfragen fehlen, wir die Grenzerfahrungen in der Freizeit suchen, wir laufen quasi in sie hinein, in das körperliche und seelische Leiden, und dann wäre ja die Frage, ist das ein quasi ja instinktives Bedürfnis des Menschen, körperlich und seelisch zu leiden?
Also vielleicht darf ich da von psychologischer Seite her was sagen. Die wirklichen Entwicklungen in unserem Leben, die finden ja immer über Krisen- oder Leidenserfahrungen statt. Seelisch bewegt sich eigentlich erst immer dann etwas, wenn wir richtig ins Leiden kommen. Das ist so ein bisschen wie beim Zahnarzt. Ne? Wenn man Schmerzen hat, geht man zum Zahnarzt. Wir als Psychologen haben es eigentlich noch nicht geschafft, die Menschen dazu zu bewegen, ein bis zweimal im Jahr zum Psychologen zu gehen. So nach dem Motto, wie geht's Ihnen denn einfach so? Erzählen Sie mal ein bisschen. Die Leute kommen erst zum Psychologen, wenn sie leiden. Und jetzt geht's uns in unserer Kultur eigentlich sehr gut. Wir haben lange keinen Krieg gehabt. Wir haben eigentlich keine richtigen Existenzerfahrungen, außer wenn sie nochmal bei einer Geburt dabei sind. Der Tod, der wird aber sehr schön verdrängt. Das sind so Themen, wo nochmals was sehr Existenzielles spürbar wird. Aber ansonsten sind wir eigentlich durch unsere sämtlichen Versicherungen unglaublich gut aufgehoben in unserer Kultur. Und das Seelische schreit dann ein Stückchen weit nach, gib mir eine Grenze, damit ich mich entwickeln kann. Und der Marathon bietet unserer Kultur eine solche Möglichkeit.
Stichwort Bruch im Leben. Es heißt ja in der Tat oft, Marathonläufer entdecken das Laufen nach einem solchen Bruch, einem Cut. Dann kann man die Haare kurz tragen, die anderen laufen Marathon. Man kann auch einfach weglaufen. Herr Politicki, was gab denn bei Ihnen den Ausschlag, dass Sie nicht mehr ruhig sitzen konnten irgendwann?
Naja, ich laufe ja eigentlich schon immer, natürlich nicht so lange Strecken, aber habe als Schüler angefangen, weil mich das einfach glücklich gemacht hat. Und damals war ich allein, ein weiter Flur, aber ich habe es trotzdem immer als Ergänzung natürlich damals zum Skifahren und zum Fußballspielen, aber über die Jahre ist es einfach geblieben. Und es deckt sich auch mit meinen sonstigen Sehnsüchten, was Sie vorhin auch sagten, diese zugekleisterte, hochentwickelte, artifizielle Welt, in der wir mittlerweile hier leben, die schreit ja geradezu danach, dass man auch mal aufbricht, rausläuft und sei es nur vor die Stadtgrenzen. Und ich versuche es auch auf meinen Reisen, also in Bereiche, wo auch wieder Tod, Geburt, Liebe, Hass und all das deutlich spürbar ist. Wenn man das allerdings als Schriftsteller dann so im Laufe der Jahre zum Teil auch in die Werke hineinträgt und natürlich auch bei Lesereisen mit sich trägt, dann stößt man immer wieder auf den gleichen staunenden Widerspruch. Das würde doch zu Intellektuellen nicht passen und sei auch völlig unkünstlerisch. Und man fragt sich, wie aufgesplittert unser Menschenbild also inzwischen ist, dass wir nur noch für Teilfunktionen dann am besten vielleicht nur als Schriftsteller mit dem obligatorischen Rotweinglas und einer speckigen Lederjacke etwas missmutig am Rand der Gesellschaft protokollieren. Aber dass jemand aus Freude an einem Tag schreibt, weil er eben sich ausgepowert hat und dann mit anderen Gedanken an den Schreibtisch geht, es ist kein gängiger Gedanke. Also so weit ist es eigentlich schon gekommen und dagegen im wahrsten Sinne muss man auch anlaufen. Ja, da wird man zurückgeworfen auf das Urmenschliche und wenn man es überwindet in sich, diese Abgründe, dann wird man reich beschenkt mit Erfahrungen, mit Gedanken, Gefühlen, von denen dann in meinem Fall ich für meine Figuren in den Romanen unheimlich profitiere. Also das meiste schreibe ich direkt in diesen Landschaften und übrigens, wenn ich von meinen Läufen nach Hause kehre, nicht selten schreibe ich auch da schon, bevor ich in die Dusche gehe, weil erstens ruckelt sich alles neu zusammen beim Laufen und zweitens sind die Erfahrungen einfach andere als die, die ich am Schreibtisch auch nur imaginiere.
Also den Bruch im Leben als Auslöser fürs Marathonlaufen, das trifft für Herrn Politiki nicht zu. Herr Grüning, es war ja gar nicht leicht, Sie in die Sendung zu lotsen. Sie sind dauernd unterwegs, hier eine Laufreise, dort ein Lauftraining. Sie waren, glaube ich, neulich noch in den Bergen irgendwo unterwegs für ein spezielles Training. Was wollen die Leute vor allem von Ihnen lernen? Erleben Sie das auch, Marathonlaufen als Midlife-Crisis-Krisenbewältigungsmaßnahme?
Also die Leute, die ich vornehmlich begleite, sind jetzt keine Marathonläufer.
Oder auch die Leser Ihres Hefts beispielsweise.
Ja, das sind Menschen, die natürlich auch, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der natürlich beim Marathon jetzt keine Rolle spielt, ist der Gesundheitsaspekt. Mhm. Das sind Leute, die sind klassischerweise in der Midlife-Krise, die merken das gar nicht im ersten Moment, dass sie ausgebrannt sind, sondern sie merken, dass sie dicker werden, dass sie nicht mehr so mobil sind, dass sie, wenn sie eine Treppe hochgehen müssen, danach außer Atem sind. Und dann kommt so oft ein Bruch, ein gesundheitlicher Bruch in ihrem Leben, dass sie einen Arzt haben, der sagt, jetzt musst du etwas für deinen Körper tun. Und das ist dann die erste und wichtigste Motivation, bei denen dann anzufangen. Das ist der Großteil der Leute, die wir heute mit unserem Medium auch Runner's World ansprechen. Also das Laufen ist weg vom Marathon, ist momentan in einem extremen Wandel. Fitness, Freizeit, Läufer nehmen in Zahl sprunghaft zu. Das Thema Gewicht halten wird in diesen Tagen ein extrem wichtiges und da hat sich die Erkenntnis zum Glück durchgesetzt, dass Laufen die einfachste Sportart ist, dies zu tun. Also es sind ganz andere Aspekte erstmal als das Marathonlaufen. Und wir hatten ja schon so vor 5 Jahren mal Angst, dass der Marathon ausstirbt. Dem ist nicht so. Die Teilnehmerzahlen beim Marathon stagnieren. Und was ich ganz am Anfang andeuten wollte, so ein bisschen wird es auch wieder einen, glaube ich, in den nächsten Jahren zweiten Marathonboom geben, aber eben in dem Bereich des Feldes, wo man 5 Stunden, 6 Stunden und langsamer läuft. Und dann eben zwar von dem Mythos des Marathons profitiert, aber sich mit zwischendurch einer halben Stunde Pause an einer Verpflegungsstation auf der Bank durch den Marathon durchspaziert. Und ich finde das gut. Ich finde das toll.
Sie haben da aber was ganz Interessantes gerade angesprochen. Laufen, Laufsport, der ist ja heute tatsächlich ein riesiger Markt mit allen Begleiterscheinungen. Laufmode, Magazine, Laufreisen, Internet, Foren. Vor allem, er ist eben dieser Ort, wo sich eine Läuferszene zusammenfindet, wo sich diese Läuferszene artikulieren kann. mit einer eigenen Sprache mitunter. Was ist das eigentlich für eine Gruppe? Über was definiert die sich? Was beobachten Sie da?
Die Identifikation, die die untereinander finden, ist großartig. Also das will ich vorwegschicken. Das Beglückendste, wenn man mit einer Gruppe von Läuferinnen und Läufern unterwegs war, ist, dass man erkennt, dass ein vermeintlich so simpler Sport, wo man einfach einen Fuß gemeinsam vor den anderen setzt, so verbindend ist und auch so über alle unterschiedlichen Charaktere und Professionen und Geschlechter sowieso hinweg. Das ist für mich als jemand, der sich in diesem Bereich natürlich auch beruflich bewegt, ist das wahnsinnig beglückend. Und das verbindende Element ist tatsächlich nur das, was wir schon am Anfang im Extrem beim Marathon beschrieben haben, sind diese Emotionen, die dieser, wie gesagt, sehr einfache Sport in einem auslöst. Das reicht. Also, dass ich gemeinsam mit anderen das, was wir eigentlich alle mal vor Millionen Jahren ganz gut konnten, nämlich laufen, tue, das reicht als Sammelbecken für tausende verschiedene Charaktere. Das ist Wahnsinn. Also, das ist wirklich einzigartig.
Herr Politik, ich lese da einen gewissen Stolz heraus, wenn Sie in Ihrem Buch schreiben, dass Sie schon lange vor dem großen Laufboom Marathon gelaufen sind, gewissermaßen so als Nischensportler, den die Leute ein bisschen scheel angeguckt haben. Was macht der denn da? War das früher anders, der Laufsport? Wie sind Sie denn damals rumgelaufen?
Naja, nein, ich wollte nur erklären, dass ich eben nicht aus einer Midlife-Crisis heraus angefangen habe zu laufen, sondern dass das einfach für mich irgendwie so dazugehört hat. Ja, ich bin natürlich in meinem Leibchen, wie es damals hieß, vom TSV Otto Brunn, so ein Turnverein, gelaufen und mit meinen Adidas Rom. Die sind ja fast schon wie Five Fingers, also fast schon wie Natural Running, so wenig Sohle hatten die. Mit denen bin ich auch in die Schule gegangen und in die Disco. Fußballschuhe kaufen konnte ich, aber Laufschuhe, das, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass es sowas gibt. Und
gab's nicht.
Gab's wahrscheinlich auch für uns nicht. Und so bin ich auch, ohne dass es die Worte gab, so im Laufe meines Lebens, heute würde man sagen, zu einem Crossläufer geworden. Ich bin gar kein erklärter Marathonläufer oder jemand, der bewusst auf Rennen hin gelaufen ist, sondern ich fand es immer spannend, in meine kleine Welt am Münchner Stadtrand aufzubrechen als Junge und später dann als Student den Englischen Garten einfach mal richtig stadtauswärts nach Norden zu. Ich habe ja gar nicht trainiert, ich bin ja nur gelaufen. Ich habe das also, ja, na, ohne eben natürlich die entsprechenden Zusätze oder auch Pausen und was auch immer. Immer manchmal auch bis zu den völligen Einbrüchen und dann auch wieder phasenweise überhaupt nicht. Ich glaube, ich pendelte so zwischen Laufen und Joggen hin und her und war ein glücklicher Mensch. Es hat sich erst geändert, als ich ins Marathontraining durch meinen Freund gelockt wurde. Da gewann es dann schon eine andere Dimension.
Und heute laufen Sie dann auch so in Hightech-Schuhen mit Laufuhr, Herzfrequenzmesser, Ohrstöpseln, Gelpäckchen im Gürtel.
Und ja, so, warum das gehört nicht? Dazu. Gell? Warum nicht? Also wenn man für einen Marathon trainiert, dann wird man sich doch natürlich die für einen selber bestmöglichen Dämpfungsschuhe und dann auch noch einen Temposchuh anschaffen, um einfach auch gesundheitlich auf der halbwegs sicheren Seite zu sein. Wir müssen gar nicht über die Ausrüstung als im Detail reden, aber allein schon, dass es atmungsaktive Materialien gibt, die den Schweiß von der Haut wegtransportieren, ist ein Segen. Ich erinnere mich noch, wie ich in den Winterhalbjahren früher, weil es mir eben zu kalt war, zusätzlich zu meinem T-Shirt, dann habe ich halt ein Sweatshirt noch drüber gezogen. Im Rückblick ein Wahnsinn, weil das saugt sich auch total nass. Also klar, ich schwöre auch drauf und ehrlich gesagt, es macht ja auch ein bisschen Spaß, sich mit diesen ganzen Dingen zu beschäftigen. Allein beim Lesen der ganzen Online-Darstellungen der Produkte wird mir selber schon ein Hochleistungssportler. Ja, gehört ein bisschen auch in diese Welt hinein, ist auch eine Grenzerfahrung. Wie weit will ich da gehen? Also die Grenzerfahrung, von der wir vorhin schon redeten, die findet ja nicht nur dann während des Rennens statt, sondern eigentlich ja fast jeden Tag während der Monate der Vorbereitung. Was will ich an Geld investieren und welchem Wahnsinn laufe ich hinterher? Oder auch welcher Selbstkasteiung? Oder will ich doch mal vielleicht wieder eine Flasche Wein mit meiner Frau auf dem Balkon trinken, obwohl ich mitten im Training bin? Das gehört halt dazu heutzutage. Es ist auch ein Geschäft. Es ist ein Riesenzirkus ums Laufen entstanden. Eigentlich eine ganz einfache Sache, aber plötzlich ganz kompliziert. Die muss man auch wieder lernen, ganz einfach zu machen. Man muss da durch.
Herr Marowitz, Gewinn auf der einen Seite, aber dann auch Verzicht. Marathonlaufen bedeutet auch Verzicht auf Wein, auf Disziplinlosigkeit und trotzdem wollen das die Leute.
Ja, wie gesagt, ich glaube, man kann das tatsächlich nur verstehen, wenn man unterstellt, und das beschreiben uns auch die Leute, wenn die Leute etwas davon haben, wenn die Läufer etwas davon haben. Der Herr Grüning hat das ja auch sehr schön beschrieben, dass ein Zugang zum Laufen die Erfahrung grundsätzlich erstmal ist, dass es irgendwie zu viel wird, zu viel an Arbeit oder zu viel an Gewicht. Man kann die Treppe nicht mehr so hoch gehen. Wir haben dann in der Forschung auch noch einen zweiten Zugang gefunden, nämlich das zu wenig, dass die Leute das Gefühl haben, es ist so durchorganisiert, es ist so langweilig geworden, dass ich mir vom Laufen auch ein Stückchen weit erwarte, erstmals eine Belebung, eine Vielfalt, was Neues zu entdecken, was jetzt ja Politik hier auch nochmals beschrieben hat. Beide Seiten sind Zugänge zum Laufen, und das Wesentliche ist aber, dass das Laufen eine Art von Behandlung verspricht, also eine Selbstbehandlung des zu Viels oder des zu Wenigs. Und das wird im Marathon nochmals zugespitzt auf eine ganz spezifische Erfahrung, eine Krisenerfahrung, eine Grenzerfahrung, aber im Laufen selbst steckt erstmals dieser Selbstbehandlungsmoment drin. Und wenn jetzt so viele Leute laufen, wie wir das heute sehen, dann ist das auch ein Ausdruck ein Stückchen weit unserer Kultur. Es müssen viele Leute sich durch Laufen, könnte man sagen, selbst behandeln. Zum Glück geht das über so eine gesunde Form. Da kann man auch andere Formen wählen.
SWR 2, das Forum, warum laufen wir Marathon, ist heute unser Thema. Aber diese Frage, vielleicht ist sie ja gar nicht mehr zeitgemäß, anknüpfend an das, Herr Malowitz, was Sie eben sagten. Angeblich raten Topmanager ihren Mitarbeitern vom langweiligen Marathon ab. Der Trend geht zu Ultras, zu Extremläufen mit Stromschlägen, Hindernissen, Schlammlöchern. Man wird mit Farbbeuteln beworfen etc. Was, Herr Grüning, lesen Sie denn daraus?
Also ich bezweifle erstmal, dass Manager empfehlen, anstatt den Marathon Ultraläufe zu machen. Das empfehlen sie sich selbst vermutlich, aber nicht ihren Mitarbeitern.
Na, ist schon schick, wenn, also es gibt eigentlich kaum so eine Managerbiografie. Irgendwann
taucht dann auch
Marathon mindestens.
Marathon, aber als Empfehlung an die Mitarbeiter glaube ich nicht. Da würde uns ja schon reichen, wenn sie ihren Mitarbeitern tatsächlich empfehlen würden, regelmäßig zu laufen. Das ist ja noch selten genug, erstaunlicherweise der Fall. Aber anderes Thema. Ja, tatsächlich gehen diese Modeveranstaltungen, so nenne ich sie jetzt mal, die Farbbeutelgeschichte ist so ein bisschen wieder aus der Welt. Die hat jetzt nur 2 Jahre richtig gekocht, die Color Runs. Die haben schon Probleme, Teilnehmer zu finden. Da hat man das Rad überdreht. Aber diese Hindernisläufe sind ein gutes Beispiel. Da bekommt man den Kick, für den man beim Marathon und auch die Anerkennung schließlich, das andere Moment, den man beim Marathon über 42,195 Kilometer sich hart erarbeiten muss, den bekommt man da in sehr viel kürzerer Zeit und sehr viel angenehmer insofern, als dass die Hindernisse einen schon fordern, aber es Programm ist, dass man vor den Hindernissen aufgrund der großen Teilnehmerzahl in der Regel erstmal steht und wartet und zu Atem kommt. Also das Ganze, worauf ich hinaus will, das ganze Erlebnis hört sich furchtbar an, hat auch furchtbare Momente, aber ist nicht wie der Marathon überspitzt gesagt 42 Kilometer lang eine große Herausforderung. Und ich glaube, das ist passt ziemlich gut auch zu unserer Gesellschaft.
Wieso passt das gut zu unserer Gesellschaft? Ich meine, das ist ein interessanter Punkt. Das ist Selbstquälerei, von denen Sie da gerade sprechen.
Das sind Kicks.
Da sind wir schon beim, sozusagen bei den modernen Flagellanten des Sports, den Selbstkasteiern, vielleicht schon bei Sportmasochismus. Was würde Freud dazu sagen, Herr Malowitz?
Naja, auch wenn die Menschen an solchen Events teilnehmen, auch davon haben sie etwas. Und da würde ich Herrn Grüning vollkommen recht geben. Mhm. Es ist tatsächlich eine andere Form der Selbsterfahrung, die man über den Marathon leben muss, weil man wirklich 42 Kilometer hintereinander abwickeln muss. Und wenn ich das komprimiert in einer bestimmten Zeit durch die Erhöhung von Widerständen in irgendwelchen Hindernisläufen habe, dann bekomme ich das natürlich ein bisschen einfacher. Und das ist tatsächlich ein Teil unserer Kultur. Es gibt in unserer Kultur eine Haltung, die sagt, du musst viel bekommen für wenig Aufwand. Und so etwas ist dann in so einer Laufform eher stärker präsent.
Ich würde noch gerne beitragen mit der These, die großen Dinge sind einfach. Das Laufen erscheint vielen Kritikern auch viel zu einfach, und dann auch schon ist das Wort langweilig auch in der Luft, als dass sich etwas Großes dahinter verbergen könnte. Und das Gegenteil ist der Fall. Gerade was wir vorhin hatten, dass man auch rüberläuft in so eine Transzendenzerfahrung, eine vorübergehende Trance. Das kann man nur verstehen, wenn man sich der Sache auch mal ausgesetzt hat. Während diese Urbanathlon und wie sie alle heißen, das ist genau eigentlich unsere Spaßgesellschaft auf den Punkt gebracht, gemacht, aber als Kriegsgesellschaft, als martialisches Probespiel. Dich umsonst findet es auf Truppenübungsplätzen und auch nach Hindernissen, ich glaube, irgendwelcher britischer Spezialkommandos statt. Man müsste es nur kombinieren mit Paintball, dann wäre die nächste Stufe erreicht. Das hat nur noch bedingt mit dem zu tun, was uns jetzt hier, glaube ich, in der Runde verbindet, dass man sich über die lange Distanz an etwas heranarbeitet. Und diese Langsamkeit, die dem Großen auch eigen ist, die ist ein bisschen in unserer Gesellschaft verloren gegangen. Also es muss schneller gehen und der Erfolg muss auch schneller da sein. Ein Marathonkumpel, der hat es mal ausprobiert und hat uns davon ausführlich erzählt und also gesagt, es ist überhaupt kein Vergleich, die Befriedigung nach einem solchen Rennen und eben nach einem Marathon.
Trotzdem würde ich gerne noch ein bisschen unterstützen, weil wenn man sich das Laufen per se anguckt, was ja Kern des Marathons auch ist, dann ist es tatsächlich erstmals durch die immer wieder gleichbleibende Wiederholung der Schritte eine Art von Monotonie, die sich einstellt. Und das ist ein Thema, was in unserer Kultur überhaupt keinen Platz findet, so Langeweile, die entstehen kann, weil aus der Langeweile sich oft tatsächlich, das ist ja so der vorgestaltliche Prozess, aus dem heraus dann verschiedene Ansätze zu etwas kommen. Und das ist ein Zustand, den wir heutzutage sehr, sehr schwer aushalten. Das sind Menschen, die in den 80er, 90er groß geworden sind, noch anderes gewohnt. Eine Kultur heute, die versucht, eine schnelle Befriedigung quasi zu bekommen. Deswegen unterscheiden sich da zwei Laufformen grundsätzlich. Nur so dieses Erarbeiten eines längeren Prozesses, das sich einlassen auf einen längeren Prozess, auch dem Nachgehen, was dann so kommt, im Verhältnis zu, ich muss etwas überwinden und werde dann schnell belohnt.
Das Gefühl, dass Langeweile eben auch kreativ sein kann.
Ganz genau.
Herr Gröning?
Darf ich vielleicht noch kurz anfangen? Unsere Erfahrung ist, dass es aber für viele diese Art, die neue Art von Laufen, für viele, nicht für alle, eine Einstiegsdroge zu dem normalen Laufen, was wir ja jetzt hier versuchen, so ein bisschen zu unterstützen, glaube ich, ist. Also das ist meine Erfahrung. Nicht jeder, der an einem 10 Kilometer Hindernislauf teilgenommen hat, ist direkt danach ein begeisterter Marathonläufer, aber viele von denen werden dann dazu. Also ich sage überspitzt, ich liebe es als Einstiegsdroge.
Und weil es so schön ist, was ich da gefunden habe, will ich jetzt einfach nochmal so zwei, drei Formen nennen. Es gab oder gibt einen Untertage-Marathon, es gibt Läufe bei minus 40 Grad, Kostüm-Vampirläufe, es gibt sogenannte Gourmetläufe, da werden überall an der Strecke Köstlichkeiten gereicht und dann besteht die Herausforderung darin, mit vollem Bauch trotzdem zu finishen. Also dann können wir vielleicht das Thema auch abschließen, aber das sind schon interessante Veranstaltungen.
Ja, wobei, da muss man unterscheiden, der Untertagemarathon ist ein echter Marathon, ja, unter erschwerten Bedingungen natürlich. Und der bekannteste Gourmet-Marathon, der Marathon Médoc, der ist auch eine komplette Marathondistanz, die man da zurücklegt. Ne?
Aber es ist natürlich genau das, was wir eigentlich jetzt am Wickel haben, dass eben das Leute zum Marathon bringen soll, die eigentlich auf eine schnellere Befriedigung auch hoffen, also eben auf die Austern und was es sonst noch an der Strecke nebenbei zu erleben gibt oder in Osaka die Sushi-Bällchen. Das sind Randparameter, die ein Ereignis zum Fest machen wollen und eigentlich vom eigentlichen Ablenken. Das ist sicherlich auch wieder, würde vielleicht Martin Gröning sagen, als Einstiegsdroge willkommen, aber lenkt eigentlich den Blick ab vom Wesentlichen.
Das Wesentliche, Herr Politike, ist, dass Marathon in erster Linie eine ungemeine körperliche Belastung darstellt. Sie sind in diesem Jahr 60 geworden, ich darf das vielleicht einfach mal so sagen. Wann wird denn das Laufen eigentlich ungesund?
Wenn man den Texten der Mediziner glauben darf, dann ist Marathon, egal in welchem Alter, ungesund und alles andere Laufen gesund. Insofern ist es doch ganz in Ordnung, wenn man 2, 3, 4 Mal im Jahr ungesund läuft und den Rest gesund.
Ich glaube, Common Sense bei der Ärzteschaft ist, das einzig Gesunde am Marathonlaufen ist die Vorbereitung. Ist das richtig, Herr Malowitz?
Zumindest raten die ja in der Regel, also da, wo ich die Erfahrung damit gemacht habe, immer davon ab, so lange Distanzen zu laufen, weil es dann den Hüftschaden betont oder irgendwelche Knorpelschäden, die man schon hat, nochmals verstärkt. Aus medizinischer Sicht, glaube ich, kann man den Marathon auch überhaupt nicht verstehen, sondern den muss man wirklich eher verstehen aus dem, was man dabei erlebt und welchen Prozess man durchgeht.
Herr Gröning, 1990 war das, glaube ich, im Houston-Marathon.
Ja.
In 2:13:30 Ihre persönliche Bestzeit. Sie haben das jahrelang gemacht. Nimmt Ihnen Ihr Körper das heute übel? In irgendeiner Form?
Ob Sie es glauben oder nicht, überhaupt nicht. Nein. Wobei ich anfügen muss, von den vorher zitierten 150 Marathons bin ich etwa 25 auf dem Niveau gelaufen. Mhm. Und die weiteren, die ich heute jetzt auch laufe, das sind Marathons mit anderen, wo ich nicht mehr an meine Leistungsgrenze gehe und auch nicht mehr gehen möchte. Und ich glaube, dass bei einem systematischen Training bleibt auch die Vorbereitung auf einen Marathon mit dem Marathon als Gesamtpaket gesundheitsverträglich, definitiv.
Hand aufs Herz, wer von Ihnen ist denn schon mal mit Schmerzmitteln gelaufen?
Ich. Das ist ein weiteres Thema, haben wir noch 45 Minuten. Das gehört leider Gottes, es ist ja brennend, dieses Thema, gehört das im Leistungsbereich
dazu? Das ist mir schon nah an der Doping-Thematik wahrscheinlich, ne?
Zum Glück komme ich ja mit meinen Leistungen aus einer Zeit, wo es die im Ausdauersportlaufen noch nicht gab, tatsächlich. Aber mit Aspirin sind wir damals auch schon mehr oder weniger regelmäßiger gerannt, wenn es irgendwo gedrückt hat.
Also ich musste zum Glück noch keine Droge einwerfen, da hat mir das Laufen selbst gereicht.
Ich auch zum Glück, aber ich polemisiere natürlich auch immer gegen Leute, die sind gesund und nehmen trotzdem ein Ibuprofen vorher oder an Kilometerstand X. Man sieht es ja bei den großen Marathons. In Berlin ist der Boden besprenkelt von den Tablettenhüllen. Das finde ich schon bedenklich, dass also Leute die Erfahrung des Marathons machen wollen, ohne die Erfahrung zu machen. Also eben den Schmerz von vornherein, wenn nicht wegdrücken, so doch zumindest eben in ein Maß eindämmen, von dem sie glauben, dass es auf jeden Fall zuträglicher wäre. Das ist vielleicht auch, weil es eben dieser Breitensport geworden ist, dass eben viele daran partizipieren wollen, die vielleicht doch nicht dafür ausgelegt sind. Ich habe ein absurdes Beispiel noch zu bieten. Ich war mal in Hongkong in einem Kaufhaus, das sind immer so Shop-in-Shop-Systeme und da hieß einer dieser Shops, hieß Marathon. Und ich dachte, da gibt es jetzt also die allerfeinsten Laufklamotten und Gels oder wie auch immer, nix. Das war Streetwear. Da konnten sie sich den Begriff Marathon auf allen möglichen Klamotten kaufen, damit sie damit rumlaufen können. Und das hat mir viel gezeigt über die Sehnsucht vieler Menschen, daran teilzunehmen, ohne eben doch in Wirklichkeit es gemacht zu haben. Und das hängt ja alles so ein bisschen jetzt zusammen, auch mit den Schmerztabletten. Ne?
Ja. Ich darf vielleicht, es gibt Untersuchungen und Studien dazu. Speziell aus der Schweiz kenne ich jetzt zwei vom Jungfrau-Marathon, ein Extremmarathon, wo man tausende Höhenmeter auch zu überwinden hat. Und vom Swiss-Alpine-Marathon in Davos, ebenfalls ein extremer Teilmarathon, wo im Ziel die Freizeitathleten dann auch untersucht wurden oder gebeten wurden, Blut abzugeben. Und da stellte man fest, von den Untersuchten waren über 30%, also Freizeitathleten, nicht Leistungssportler, waren nicht ganz sauber, also hatten Schmerzmittel genommen. Das sind natürlich auch extreme Läufe, die auch eine extreme Herausforderung darstellen und Vorbereitung brauchen. Aber 30% ist ja mal eine Ansage. Ne?
Ja. Ich habe natürlich auch die Frage nach den Schmerzmitteln deswegen gestellt, weil Marathonläufer oft in dem Alter sind, wo es ganz schnell bei falschem Training zu heftigen Verletzungen kommen kann. Stichwort Ermüdungsbrüche und so weiter. Aber Herr Grüning, das ist im Grunde genommen das, was der Politik eben sagt, ich laufe so lange, wie es halt geht, wenn man richtig trainiert.
Absolut. Also ich muss jetzt dann doch auch mal sagen, grundsätzlich ist natürlich, was wir jetzt auch schon einmal zitiert haben, muss man nochmal sagen, die Vorbereitung auf einen Marathon oder das Laufen an sich ist natürlich, wenn man ihn dosiert und systematisch betreibt, ein extrem gesunder Sport. Ich könnte jetzt auch sagen, was ist eine Achillessehnenreizung gegen einen Herzinfarkt, ja? Der Großteil der Leute, die einen Marathon finishen in Deutschland, sind es, glaube ich, 115.000 im Moment etwa pro Jahr, hat natürlich keine gesundheitlichen Probleme.
Also meine größten Sportverletzungen habe ich beim Squash und beim Skifahren geholt. Also da habe ich mir die Achillessehnen gerissen. Wenn ich zurückblicke, war das Laufen immer das Allergesundeste. Da ist nie was passiert, außer dass es natürlich mal in diesem oder jenem Gelenk piept. Aber das sind eben Alarmzeichen, auf die man hören muss. Und genau, man muss sich beim Laufen schon auch zuhören, sowohl innerlich wie auch äußerlich. Das wird ja auch von vielen weggeblendet durch Kopfhörer. Kann ich verstehen, bei langen Strecken, wenn man alleine ist. Aber eigentlich bin ich auch in der Hinsicht Purist, Nettoläufer sozusagen. Ich glaube, dass das kein unwesentliches Teil des Lauferlebnisses ist, auch den Körper in der Bewegung mit allen Sinnen zu erfahren. Wir reden immer von den schönen Erlebnissen. Ja, wenn es läuft, das ist dann bis hin zum Runner's High und man scheint zu fliegen. Aber es gibt natürlich auch die schweren Läufe. Ja, da bricht man ein, da stampft man statt zu laufen und verflucht sich und beschimpft sich. Also auf den Körper hören, habe ich eigentlich erst durchs Laufen gelernt.
SWR 2 Forum, warum laufen wir Marathon? Und wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Ich möchte Ihnen ein Zitat nicht vorenthalten, das ich gefunden habe. Es geht so: Ich laufe mir jeden Tag das tägliche Wohlbefinden an und entlaufe so jeder Krankheit. Ich habe mir meine besten Gedanken angelaufen und ich kenne keinen Gedanken, der so schwer wäre, dass man ihn nicht beim Gehen los würde. Bleibt man am Gehen, so geht es schon. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Sören Kierkegaard war das. Gehen, walken, joggen, laufen, Marathon laufen, wie auch immer, der Mensch ist nur Mensch. Wenn er sich bewegt, wäre Kierkegaard ein anderer geworden, wenn er Marathon gelaufen wäre. Das ist die offene Frage, die am Ende dieser Sendung bleibt. Leidenschaft, die Leidenschaft und eben nicht nur das, warum laufen wir Marathon. Das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit Andreas Marlowitz, Professor für Sportpsychologie an der Business School Berlin. Martin Grüning, ehemals Profi, Langstreckenläufer, heute Chefredakteur der Zeitschrift Runner's World, und Matthias Politiki, Schriftsteller und Autor des Buchs Warum wir Marathon laufen und was wir dabei denken. Herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.